Luftschneisen, dass Klimaschutzzonen zugebaut werden. Und das sehen wir sehr, sehr kritisch. Der zweite Punkt ist, es gibt Städte wie Potsdam, die haben sehr gute soziale Auflagen gemacht. Die sagen, wenn wir jetzt als Stadt dieses Genehmigungsverfahren so sehr beschleunigen, dann ist es natürlich auch für Investoren etwas Gutes. Und da wollen wir was zurückführen. Wir haben ein krasses Mietenproblem in Erfurt. In den letzten Jahren sind die Mieten enorm gestiegen. Deswegen finde ich, ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, zu schauen, was wird mit dem Bauturbo gebaut. Wenn da jetzt nur, ich sag mal überspitzt, teuerste Eigentumswohnungen, teure Häuser gebaut werden, dann nützt es den ErfurterInnen nichts. Dann ist es eher, dann passiert das genaue Gegenteil, dass der Mietspiegel noch angehoben wird. Deswegen plädieren wir sehr stark dafür, dass wir da wirklich sehr auch scharfe sozial-ökologische Regeln mit aufnehmen.
Und das haben Sie jetzt angedeutet, die Gefahr, dass also dann auf kleinen Flächen also noch mehr Bodenversiegelung vorgenommen wird, die liegt da drin, ja.
Die finde ich ganz inhärent. Bisher war es ja so, dass man immer eine Bauleitplanung brauchte, wenn man im Außenbereich baut. Und auch schon in den vergangenen Jahren wurde nicht nur in Erfurt, aber deutschlandweit, wird jeden Tag immer noch ganz viel Hektarfläche versiegelt. Und alles, was einmal versiegelt ist, ist für die Natur unwiderruflich verloren. Deswegen müssen wir schauen, dass, wenn gebaut wird, wirklich sehr kompakt gebaut wird und das auch immer noch gilt, Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Wir haben auch in Erfurt noch zahlreiche Baulücken, manche Brachflächen, die nicht gebaut sind. Die müssen zuerst reaktiviert werden, anstatt jetzt wieder den günstigsten und billigsten Weg zu nehmen, nämlich auf den Acker zu bauen, wo wir genau wissen, eigentlich kommt uns das als Gesellschaft in Sachen Klimaschutz, in Sachen Biodiversität, Hitzeschutz, all diese ganz wichtigen Zukunftsfragen viel, viel teurer zu stehen. Und das werden wir dann in 30 Jahren sehr deutlich spüren. Oder wir spüren es ja eigentlich jetzt schon in jedem Hitzesommer, wenn sich die Stadt mega aufhitzt.
Ach ja, spannend, aufhitzt. Aufgehitzt ist auch.
Da geht man duschen, wenn man aufgehitzt ist.
Aufgehitzt ist auch, an einigen Stellen in unserer Museumslandschaft in der Stadt vermutlich auch die Personalsituation. Und das ist jetzt das zweite Thema, das Richard mit Frau Wahl besprochen hat. Ich sage es einfach mal: Alte Synagoge.
Erfurt als Weltkulturerbe, die alte Synagoge steht im Mittelpunkt der Besucher. Alle wollen in die alte Synagoge und nun gibt es da Probleme mit der Stellenbesetzung. Das ist aber jetzt nur die alte Synagoge. Die anderen Museen sind ja auch nicht gerade so beseelt, dass das attraktiv wird. Wie wird denn die Personalsituation der Museen von Ihrer Fraktion eingeschätzt?
Die bewerten wir als sehr, sehr kritisch. Und da braucht es aus unserer Sicht auch dringend einen ganz intensiven Fokus des Oberbürgermeisters drauf. Leider ist jetzt das Gegenteil passiert, auch mit diesem Haushalt. Vor einigen Monaten hat der Oberbürgermeister eine Stellensperre ausgesprochen und es finden eigentlich keine Nachbesetzungen statt. Gerade bei der alten Synagoge ist es ganz dramatisch, dass da die Stellen fehlen. Aber auch im Volkskundemuseum musste jetzt zum Beispiel das Angebot reduziert werden. Das geht natürlich nicht. Wir haben für diesen Haushalt jetzt auch Stellen angemeldet als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da haben wir aber leider keine Mehrheit für bekommen. Ich freue mich allerdings, dass es gestern den Beschluss gab mit Mehrheit, dass zwei MuseumspädagogInnen eingestellt werden sollen. Das ist allerdings noch keine langfristige Lösung. Also dass jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr beim Haushalt aufs Neue von der Verwaltung erstmal Gelder im kulturellen und im Museumsbereich gekürzt werden und die Fraktion, die wieder reinstellen müssen, ist eine absolute prekäre und unhaltbare Situation. Und da kämpfen wir sehr dafür, dass es eine langfristige Verlässlichkeit gibt.
Also in dem Antrag habe ich bei Ihnen gesehen, dass Sie generell kritisieren, dass eine Stellenausschreibung bisher fehlt auf der Internetseite der Stadt.
Ja. Und dann kann natürlich auch niemand nachbesetzt werden. Das ist, und wer die Stadtverwaltung kennt, der weiß, auch wenn es eine Stellenausschreibung kommt, dann dauert es leider meistens bis zu 6 Monate, weil diese Verfahren viel zu lang und ineffizient sind. Da hat auch der neue Oberbürgermeister noch nicht wirklich Veränderungen bewirkt. Aber das A und O für eine funktionierende Verwaltung und eine funktionierende Museums- und Kulturlandschaft ist, dass die Verwaltung ihre Aufgaben gut erledigen kann. Und das wird durch motivierte Mitarbeiter in der Verwaltung gemacht. Deswegen, da braucht es dringend die Nachbesetzung. Und für das Welterbe sind wir wirklich überrascht, dass auch für das Welterbezentrum, was ja geplant ist, vom OB erstmal keine Gelder im Haushalt eingestellt waren. Das haben wir, da konnten wir jetzt auch nochmal 250.000 Euro einstellen, damit die Grabungen auf dem Parkplatz beginnen können. Aber auch hier ist zu wenig passiert in den letzten Monaten. Und ich glaube, die Touristinnen und Touristen wünschen sich, also die Unmengen, die glücklicherweise jeden Tag auch in die alte Synagoge strömen, die machen sehr deutlich, dass es dieses Welterbezentrum benötigt und da auch ein großer Wunsch danach da ist.
Viele Erfurter fragen natürlich auch, was ist denn seit dem Welterbe-Titel Anerkennung, was ist denn bisher geschehen, außer ein paar Plakaten? In der Stadt sieht man nichts. Ne? Und das ist halt zu wenig. Und gerade mit Blick auf die Museen, da ist ja für diese Welterbestätte, das muss ja auch eine langfristige Sache sein. Das kann ja nicht sein, dass es im Sommer besetzt wird und im Herbst Neubesetzung. Das muss ja auch nachhaltig Leute sein, die dafür brennen, die dafür stehen und die dafür ausgebildet sind, das auch in die Bevölkerung zu bringen.
Absolut. Und beim Welterbe wissen wir, auch wenn das Zentrum heute geplant wird, ist es noch nicht morgen gebaut, sondern auch das ist ein sehr langer Prozess und umso wichtiger ist es jetzt, sehr zeitnah zu beginnen damit.
Ist denn, um das nochmal auf die Synagoge zurückzukommen, auf das Welterbe, gibt es da schon eine Entscheidung, welches Baumodell da hinterm Rathaus gebaut werden soll? Es gab ja so ein paar Vorschläge von der Fachhochschule, da ist noch keine Entscheidung gefallen.
Ich glaube, das gab schon verschiedene Skizzen, aber nee, bevor da eine Entscheidung fällt, wäre auch das wieder ein längerer Prozess, wo es erst eine Aufstellung vom Bebauungsplan gibt. Dann gäbe es auch ein öffentliches Verfahren, wo sich jeder daran beteiligen kann. Also ich bin mir sehr sicher, dass interessierte Menschen das dann mitbekommen und auch ihre Vorschläge und Ideen damit einbringen können.
Da hängt ja die UNESCO wahrscheinlich dahinter mit Terminen oder so.
Also definitiv wird die UNESCO gerne sehen wollen, dass die Landeshauptstadt jetzt mit dem Welterbetitel auch was daraus macht und nicht einfach sagt, schön haben wir, aber wir machen nichts. Also ich glaube, damit dieses UNESCO-Welterbe sowohl den ErfurterInnen, aber auch den TouristInnen noch viel präsenter wird, braucht es unbedingt so ein auch einfach greifbares Welterbezentrum, wo man spüren und erleben kann, was es damit auf sich hat.
Können wir noch mal einen kurzen Blick auf die gesamte Museumslandschaft in Erfurt werfen? Aus meiner Sicht ist sie ja mehr als dürftig. Was immer wieder beklagt wird, ist, es fehlt ein Industriemuseum. Wir haben sehr viel Industrie in den ganzen Jahrhunderten hier gehabt. Davon ist nichts zu sehen. Ich denke nur an den jämmerlichen Zustand vom Elektromuseum, ja, die da am Zughafen in einem alten Lokschuppen ihre Sachen stehen haben. Sehen Sie da, dass es in Zukunft hier Veränderungen gibt, dass die Museumslandschaft sich in Erfurt verändert?
Mit dem Museumsentwicklungskonzept ist ja immerhin ein wichtiger Schritt zur Konzeptionierung da. Aber das Hauptproblem bleibt, dass wir es endlich schaffen müssen, die Museumslandschaft mit den Geldern ausreichend auszustatten. Also ich würde sagen, bevor wir über neue Museen nachdenken, so charmant das ist, müssen die bisherigen auch auf einen modernen Stand gebracht werden. Insbesondere das Naturkundemuseum ist eins, was ich da mit Priorität A behandeln würde. Wir haben jetzt im Haushalt als Grüne den Begleitantrag beschließen können, dass WLAN für das Naturkundemuseum in den nächsten 2 Jahren installiert werden soll. Und das ist eigentlich peinlich für Erfurt, dass so ein berühmtes und auch gewertschätztes Museum wie das Naturkundemuseum es bisher nicht geschafft hat, also bisher kein WLAN hat und damit ganz tolle digitale Angebote auch nicht anbieten kann. Das ist so Schritt A. Aber der viel wichtigere Schritt ist tatsächlich, dass es endlich einen größeren Umbau gibt, der dann auch der genügend Platz hat, dass die vielen Interessenten, die an Schulklassen auch jedes Jahr kommen, auch den Platz haben, sich die Exponate anzuschauen.
Vermutlich kann ich dann in Kürze den Direktor vom Naturkundemuseum Erfurt, Herrn Hartmann, mal befragen und auch den Oberkurator von unserem Geschichtsmuseum hier in Erfurt.
Aber live im Studio, weil vor Ort haben Sie kein WLAN, ne?
Nein, in dem Fall nehme ich das Aufnahmegerät mit.
Okay.
Mal sehen, was dabei rauskommt und vielleicht kann man auch nochmal die angespannte Depotsituation ansprechen. Ich sag nur Salinenstraße, das Teil da hinten.
Ja.
Nicht so ganz.
Es ging ja auch um Erweiterung und Umbau des Naturkundemuseums. Da treten wir auch momentan ein bisschen auf der Stelle.
So, aber jetzt drücke ich mal woanders drauf und das ist hier auf die Tastatur. Es gibt ein paar Takte Instrumentalmusik.
Tja, was du so schön Klavier spielen gelernt, Erdmann, ne?
Naja, die Weiten des Internets sind unergründlich.
Fehlerfrei, gibt eine glatte Eins, ne?
So,
6 Punkte.
Jetzt geht es weiter mit dem Gespräch von Richard Schäfer mit Laura Wahl, unserer Stadträtin für Bündnis 90, die Grünen. Und die beiden haben sich mal über den Seniorenpass hier für Erfurt unterhalten.
Mein Thema,
auf geht's.
Wobei das nächste Thema ist der Seniorenpass, der hier in Erfurt mit viel Aufwand eingesetzt worden ist und der aber so aus meiner Erwartung von den Senioren auch bisher ganz gut angenommen worden ist. Ist das so? Ist das Ihre Einschätzung auch?
Es sind meines Wissens bisher ungefähr 20.000 Seniorenpässe in Anspruch genommen worden. Das sind einige, aber es ist tatsächlich auch noch keine überragende Resonanz, weil ich meine, wir haben ungefähr 60.000 Senioren in Senioren mittlerweile. Ja, das ist natürlich ein schönes Instrument und hat tolle Anreize für Senioren und Senioren. Wir als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sehen die Ausgestaltung des Seniorenpasses, wie es der OB gemacht hat, nicht nur ganz unkritisch, sondern würden uns da eine stärkere Ausrichtung wünschen hin zu einer strukturellen Veränderung. Also ganz konkret sind ja jetzt viele auch Vergünstigungen drinnen, wo ich sage, natürlich gönne ich jedem Menschen, man freut sich immer, wenn man mal günstiger ins Museum kommt, aber wir befürchten, dass da durchaus auch einige Mitnahmeeffekte bestehen und angesichts knapper Haushaltskassen würden wir sagen, fänden wir es viel wichtiger, zum Beispiel Seniorenzentren strukturell zu fördern, die mit Sozialarbeiterinnen oder engagierten Menschen beispielsweise das Thema Einsamkeit von Menschen angehen können und dort viel gezielter genau die Menschen erreichen, die es brauchen. Wir haben die Befürchtung, dass jetzt eben viel auch Senioren und Seniorinnen den Pass nutzen, die eh schon gut vernetzt irgendwie mit ihren Bekannten viel machen und da ist es auch schön. Aber strukturell, finde ich, wollen wir ja eigentlich die Menschen erreichen, die wirklich auch auf Hilfe angewiesen sind.
Das ist natürlich ein Problem, ne? Die Leute an den Pass zu bringen. Und da gibt es ja verschiedene Anreize, die da geschaffen worden sind, so mit Eintritt und so. Die Fahrkarte ist vielleicht auch ein Anreiz. Aber an vielen anderen Stellen kommt man als Senior dann auch an Grenzen. Ja? Also wenn ich jetzt einen Yogakurs belegen kann, also als Schnupperkurs, um dann später einzusteigen, muss ich ja den doch noch bezahlen. Ne? Mhm. Also das ist ja das Problem. Und da scheuen sich wahrscheinlich auch viele davor, diesen Schritt zu gehen. Ja, was habe ich davon? Ich kann da im Kerzenladen da einen Workshop mitmachen für eine Stunde, für zwei Stunden oder dies oder jenes. Aber dann die nachhaltige Wirkung, die fehlt dann mitunter. Und das schreckt vielleicht auch einige ab. Denn wenn ein Drittel der Leute den Seniorenpass haben, ist das vielleicht noch nicht so das Ziel, was man sich gestellt hat. Ne?
Genau, diese nachhaltige Wirkung stellen wir uns halt auch die Frage, ob die erzielt wird. Und die Frage ist natürlich auch, welche Seniorinnen und Senioren werden erreicht? Nutzen den wirklich alle? Oder ist durchaus die Gefahr, dass gerade die Einsamen eben gar nicht davon mitbekommen, da keine Möglichkeit haben, den zu nutzen, und brauchst da vielleicht ganz andere Angebote, wo wir das Geld, ich sag mal, ein Stück weit zielgerichteter einsetzen würden?
Dann sind ja bei den Angeboten immer Wege zu erledigen. Ne? Also man muss immer von zu Hause dahin kommen. Und gerade die Einsamen scheuen dann vielleicht auch diese Wege, und da könnte nachgebessert werden. Aber vielleicht gibt es da eine Evaluation bei den Passbesitzern, dass man die mal fragt, was hat euch besonders gereizt, diesen Pass zu nehmen? Was ist besonders gut angekommen? Was würdet ihr euch wünschen, um daraus dann vielleicht den nächsten zu konstruieren?
Das wäre sehr wichtig. Leider hat Oberbürgermeister Horn da bisher die Stadtratsbeschlüsse ignoriert. Es gab nämlich eigentlich die feste Festlegung des Stadtrates, bevor der Seniorenpass in diesem Jahr gestartet wird, wird das Konzept noch einmal dem Stadtrat vorgelegt, und der Stadtrat kann dann darüber entscheiden. Das ist nicht passiert, sondern es gab leider nur eine Informationsdrucksache. Das sehen wir sehr, sehr kritisch und fordern da auch mehr Einbindung ein, damit wir eben gemeinsam darüber diskutieren können, was jetzt wirklich der beste Weg ist, um die Gelder auch sinnvoll einzusetzen.
So, es gibt hier noch einen vierten Gesprächsteil, und da geht es um die Beherbergungssteuer. Ach ja, kompliziertes Wort.
Nächstes Thema ist die Beherbergungssteuer. Darüber wird auch heftig diskutiert. Vielleicht können Sie kurz mal erklären, was der Inhalt dieser Steuer ist.
Die Beherbergungssteuer sagt, dass für jede Übernachtung ein bestimmter Prozentsatz gezahlt werden muss, was dem städtischen Haushalt zugutekommt. Also eine ganz gewöhnliche kommunale Steuer. Bisher betrug der Steuersatz 5%, und es gab jetzt eine lange Debatte im Stadtrat, zu welchem Datum der Steuersatz wie hoch angehoben werden soll. Dass der ein Stück angehoben werden soll, war unbestritten. Im Endeffekt war jetzt der Kompromiss, dass zum 1. Januar 2027 der Steuersatz von 5% auf 7% steigt, also eine moderate Anhebung, wo sich dann die Hotelbetreiber auch noch gut drauf vorbereiten können. Ich finde es einen richtigen Weg, weil wir sehen ja, dass viele TouristInnen kommen, die Zahlen steigen jedes Jahr. Das ist eine schöne Entwicklung. Und gleichzeitig kostet die Bereitstellung dafür, Thema Welterbezentrum und anderes, natürlich aber auch Gelder. Und dass sich da die Menschen und die TouristInnen ein bisschen daran beteiligen, ist ja nur gut.
Das heißt also, der jetzige Steuersatz ist befristet bis 2028. Das habe ich richtig so gelesen.
Bis Ende 2026, und dann kommt die Anhebung auf 27.
Und dann sollen also auch die Jugendherbergen und Ferienunterkünfte mit einbezogen werden.
Wir hatten sehr stark dafür plädiert, die Jugendherbergen rauszunehmen. Ich meine, dass da auch noch ein Prüfauftrag läuft, weil insbesondere für Schülergruppen und Gruppen, die dann weniger Geld haben, wäre es kontraproduktiv. Aber das müsste ich jetzt nochmal eruieren, was da genau der aktuelle Stand ist. Ich meine, dass es noch geprüft wird.
Vielen Dank für die Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Ihre Ideen mit Ihren Kollegen hier auch durchkriegen. Aber das ist natürlich, die anderen haben auch eine Meinung, und die anderen muss man natürlich auch akzeptieren. Ich drücke Ihnen die Daumen. Vielen Dank, dass Sie mir die Antworten gegeben haben.
Ja, vielen Dank auch für das interessante Gespräch.
Wir beiden bedanken uns bei Laura Wahl und Richard Schäfert für das Gespräch und natürlich auch bei Richard für die Erstellung dieses vierteiligen Beitrages. Und ich kann euch auch schon mal ankündigen, irgendwie in den kommenden Sendungen wird es dann, wenn das Termin nicht passt, wenn eine Stadtratssitzung ansteht, auch kurze Hinweise zu den vielen Vorlagen geben, die da dann im Stadtrat beschlossen werden sollen oder vielleicht auch am Ende, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Jedenfalls sind wir da dran, die ganze Sache mal ein bisschen zu analysieren.
Tja, wir halten uns auf jeden Fall auf den Laufenden, was da so passiert.
So, jetzt gibt es wieder Musik von einer Band namens Ausgestorben.
Was? Ausgestorben? Nie gehört?
So heißt die Band. Da gibt es ein Debütalbum, welches da heißt Planetenübergabe. Und dieses Debütalbum, das wird am 27. Februar 2026 veröffentlicht. Und aus diesem Album, da hört ihr jetzt den gleichnamigen Titel Planetenübergabe.
Die Sonne hat keine Lust mehr.
Mensch, Herr Oersmann, versuch's doch mal mit Leichtathletiker. Spannender Bogen, vielleicht waren wir beim Fußball unterwegs im Steigerwaldstadion und jetzt versuchen wir es mal mit Leichtathletik.
Ja, und das ist auch das nächste Thema. Wir versuchen uns in Leichtathletik. Zu Gast ist Thomas Genzel. Er ist der Vereinsvorsitzende vom Erfurter Leichtathletikzentrum. E.V. eingetragener Verein. Hallo, Herr Genzel.
Hallo.
Naja, Leichtathletikzentrum, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es irgendwie so ein großes Gebäude, wo alle Leichtathletikarten stattfinden? Oder was muss ich mir, was muss Frank sich, was müssen sich die Leute da unter einem Leichtathletikzentrum vorstellen?
Das ist einfach nur ein anderer Begriff für Verein. Wir wollten uns etwas abheben vom Vereinsbegriff eingetragener Verein, da ist der Begriff ja sowieso schon vorhanden. Und das Zentrum, ja, das soll eigentlich zum Ausdruck bringen, dass wir uns als Verein auf die Leichtathletik, auf diese Sportart konzentrieren wollen.
Der Erfurt kann ja auf eine lange Leichtathletik-Tradition zurückblicken. Seit wann gibt es das Erfurter Leichtathletikzentrum bzw. den LAC?
Das Leichtathletikzentrum, den Begriff als solches, gibt es seit 1996. Wir sehen uns als Nachfolge der erfolgreichen Leichtathletik-Tradition, die wir in Erfurt haben, angefangen vom SC Turbine Erfurt, dann anschließend der Thüringer Sportverein und daraus haben wir dann anschließend 1996 das Erfurter Leichtathletikzentrum als Verein gemacht.
Ja, wie viele Mitglieder hat der Verein momentan?
Wir haben im Moment 350 Mitglieder, eine stabile Zahl schon seit Jahren.
In der Leichtathletik gibt es ja eine ganze Menge Disziplinen, von Weitsprung bis Stabhochsprung. Welche Disziplinen sind beim LAC beheimatet?
Sagen wir mal so, in der Anfangsphase, wo die Kinder beginnen zu trainieren, werden viele allgemeine Dinge gemacht. In den Jahrgängen 12, 13, 14, 15 beschäftigen wir uns natürlich auch mit eigentlich rund um allen Disziplinen, Sprint, Lauf, Wurf, Stoß und Sprung. Und anschließend gibt es dann schon eine Konzentration mehr in Richtung Lauf und Sprint.
Liegt der Fokus dann eher mehr im Leistungssport oder gibt es auch Angebote für, sagen wir, quasi Freizeitsportler?
Wir sagen ganz ehrlich, wir sind ein Verein, der sich dem Leistungssport verschrieben hat. Ja.
Wie sieht es mit der Nachwuchsgewinnung aus? Können Leichtathletik begeisterte Kinder und Jugendliche einfach mal unverbindlich bei euch zum Training vorbeikommen? Oder gibt es da Regularien, an die man sich halten muss, spezielle Trainingszeiten? Sollte man vorher einen Termin vereinbaren?
Richtig, das ist der Weg. Vorher einen Termin vereinbaren in der Geschäftsstelle. Das findet man im Internet, auf der Website, die Kontaktmöglichkeiten. Das wäre gut und richtig, weil wir dann gezielt schon sagen können, melde dich bitte dort und dort.
Es hieß jetzt gerade, wir verstehen uns mehr als Leistungssportverein, vielleicht eher so für Profileute. Naja, wenn jetzt irgendjemand da draußen der Meinung ist, naja, ein bisschen Leichtathletik kann ich, welche Voraussetzungen müssen die Leute denn überhaupt mitbringen, damit sie im Verein mitmachen können?
Das hängt vom Alter ab, wie gesagt. Wenn sich Kinder melden oder Eltern melden, die ihre Kinder gern in der Leichtathletik sehen würden, dann machen wir einen Termin aus. Dann gibt es auch ein Probetraining, je nachdem, über welchen Altersbereich wir reden. Und dann wird eine Entscheidung getroffen. Ist das Kind aus unserer Sicht für diesen Sport geeignet, für die Leichtathletik? Oder empfehlen wir, probiert es doch bitte mal da und dort, weil wir denken, da ist das Kind besser aufgehoben. Wir zielen schon darauf ab, Kinder zu suchen, Kinder zu finden, die am Ende des Weges in der Leichtathletik erfolgreich sein könnten. Weiß man natürlich nicht vorher, aber das ist das Ziel.
Also man sucht schon konkret, wie es früher war, heute sagt man Scouting oder früher ist man in die Schulen gegangen und hat geguckt, wer ist für die Sportart geeignet. Bleiben wir bei der Leichtathletik. Ab welchem Alter kann man eigentlich regelmäßig diesen Sport betreiben? Egal jetzt ob Weitsprung, Diskus, wie immer, gibt es da ab 3, ab 4, ab 5, gibt es da schon ein Alter, wo man sagt, ab da kann eigentlich das Kind schon regelmäßig trainieren?
Das, als Kind kann man immer regelmäßig trainieren. Okay. Wir haben früher auf der Straße Fußball gespielt, das ist auch Training gewesen. Ja, ja. Wir beginnen mit unseren Trainings, in unseren Trainingsgruppen im Alter von 6 Jahren. Hm. Dort wird aber jetzt nicht spezifisch Leichtathletik trainiert. Das ist Bewegungstraining und Bewegungstraining als Grundlage dafür, dass man später speziellere Übungen sowohl machen als auch verkraften kann.
So, mal gehen wir in Richtung Gesundheit, ne? Wenn wir den Bogen mal weit spannen. Kann man eigentlich sagen, warum genau Leichtathletik so eine gesunde Sportart ist?
Es gibt bestimmt viele Sportarten, denen man den Begriff Gesundheit zuordnen kann. Leichtathletik ist Bewegung. Bewegung ist immer gut. Und es ist nicht umsonst die Krone Olympias, die Leichtathletik, auch wenn das die modernen Sportarten heute vielleicht nicht ganz so gern mehr hören. Aber es ist für mich ein Fakt. Damit hat es begonnen. Und wenn ich Sport treibe und damit, wenn ich Leichtathletik trainiere, dann bewege ich mich, dann belaste ich mich. Und Belastung ist immer gut, wenn es darum geht, wie bleibe ich gesund, mache ich etwas für meinen Körper, tue ich etwas für meinen Körper. Und um dann anschließend in einen Spitzenbereich hineinzukommen, dafür muss man dann natürlich speziellere Sachen trainieren, das ist schon klar. Aber am Anfang reden wir darüber, dass Leichtathletik, Sport treiben einfach gesund ist.
Wer rastet, der rostet. Ne?
Ist wer rastet, der
Bewegung
rostet.
Bewegung ist immer gut. Ja, ihr arbeitet auch eng mit dem Thüringer Leichtathletikverband und dem Olympiastützpunkt, dem OSB Thüringen zusammen. Erfurt ist Bundesstützpunkt für die Disziplin Lauf und Gehen. Wer sind da zurzeit so die Hoffnungsträger des LAC?
Wir waren in diesem Jahr so erfolgreich wie noch nie, speziell im Bereich Lauf und Sprint. Vielleicht habt ihr das gehört, der Newcomer des Jahres in der deutschen Leichtathletik ausgezeichnet, Andor Schumann, der Sohn vom Olympiasieger Nils Schumann. Das ist eigentlich die Leistung, die man in diesem Jahr herausstellen muss. Aber er war es nicht allein. Enrico Asmus und Nils Schumann haben in ihrer Trainingsgruppe mittlerweile so viele gute Leute, dass Erfurt wieder als Mittelstreckenhochburg bezeichnet worden ist. Das waren wir ja mal vor vielen Jahren.
Die Turbine-Zeit.
Turbine, war, ja. Manfred Matuszewski, Niederfromm. Und Nils Schumann und Enrico Asmus haben also eine Trainingsgruppe entwickelt, die in diesem Jahr wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Nicht nur Andor mit seinen Titeln. Wir haben auch dann noch Mädels im U18, U20-Bereich, die erfolgreich sind und erfolgreich waren. Wir haben beide Staffeln in der Jugend bei den deutschen Meisterschaften, 3x800 und 3x1000, weiblich und männlich, gewonnen. Das gibt es nicht allzu oft. Es ist bisher wohl auch nur 3-mal passiert und 2-mal davon waren die Staffeln aus Erfurt. Also so, und dann muss man aber überhaupt noch unbedingt erwähnen, und man darf nicht vergessen, Sprint. Mhm. Wir haben dieses Jahr mit Ole Janis Graz in der AK-15 einen deutschen Meistertitel über 80 Meter Hürden erkämpfen können, der wirklich auch von der Sache her, von der Schnelligkeit her so gut war, dass er einen uraltdeutschen Rekord eingestellt hat, 23 Jahre alten deutschen Rekord eingestellt. So, und vor einer Woche, er ist in einer neuen Altersklasse mit einer neuen Hürdenhöhe, hat er nahtlos angesetzt, hat den Thüringen-Rekord verbessert, den Deutschen knapp verpasst in der Halle. Und wir erhoffen uns auch von diesem Namen in Zukunft gute Leistung.
Das heißt, da können denn die Fußstapfen von Volker Beck mal treten, zum Beispiel, ne?
Das wäre eine Möglichkeit, ja, wobei Volker, ne? Ja die Langhürde gemacht hat.
Aber ja. Tja, neben dem täglichen Trainingsbetrieb organisiert ihr als Verein ja auch die ein oder andere Veranstaltung. Das jährliche Highlight ist im Winter das Erfurt Indoor. Wann und wo findet die Veranstaltung dieses Jahr statt?
Da schlägt es 13.
Ja,
13. Am 13. Freitag, der 13.
Ist Februar. Ist wirklich so, Freitag der 13.
Das 13. Meeting mit 13 Disziplinen. Hm? Also in Erfurt in der Hartwig-Gauter-Halle.
Und ist auch dann zum 13. Mal jetzt?
Diese Ausgabe. Ja. Wir hatten ja das Erfurt Indoor schon mal von 1995 bis 2005. Danach gab es das nicht mehr, weil die Protagonisten nicht mehr zur Verfügung standen, die das durchgeführt haben. Und 2014 kam Enrico Asmus, der Trainerkollege, auf mich zu und sagte, ich brauche mal 2 Läufe jetzt hier in der Halle. Ich brauche noch einen Wettkampf. Ja, kriegen wir hin, kein Problem. Aus den 2 Läufen wurde ein Sportfest mit 150 Teilnehmern. Und dann kam irgendwann Julian Reuß, ein Jahr später, ich bringe die Sprint-Nationalmannschaft mit zu diesem Wettkampf. Wollen wir das nicht gemeinsam machen? Ich sage, na klar, machen wir das. Und 2016 kam dann noch eine technische Disziplin und damit war das 2. Erfurt Indoor.
Also vom Prinzip ist das Meeting von Jahr zu Jahr gewachsen. Ja. Welche Topathleten sind in diesem Jahr am Start?
Wir haben am Start die drei Mädels der Bronzemedaillenstaffel von Tokio, 4x100 Meter. Da freuen wir uns sehr auf diesen Wettkampf. Die waren in den letzten Jahren, oder zumindest Rebecca Hase war schon sehr oft da, hat auch schon sehr viel gewonnen. Sophia Jung und Sina Meyer vervollständigen das Feld. Das wird ein interessanter Wettkampf. Dann erhoffen wir uns natürlich, wie im letzten Jahr schon der Versuch, Ataoui 800 Meter einen neuen Hallenrekord mit zu erreichen, dass der Olympiafünfte über 800 Meter. Ein Mann, der also wirklich in der Lage ist, unter 1,45,39 zu laufen über die 800 Meter. Und wir erhoffen uns wieder von Torben Blech den Angriff auf den Hallenrekord im Stabhochsprung.
Tja, und wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung und was erwartet den Besucher noch so rund um das Meeting?
Der Stand der Vorbereitung ist zum jetzigen Zeitpunkt, sage ich mal, normal. Wir haben viele Kontakte geknüpft mit Sponsoren und Spendern. Die Stadt hat sich dankenswerterweise sehr engagiert und bereit erklärt, uns großzügig zu unterstützen. Deswegen ist der Begriff Erfurt Indoor auch vollkommen gerechtfertigt. Und wir hoffen, dass wir noch den einen oder anderen gewinnen können. Wir sind im Moment bei einem, sagen wir mal, 90-prozentigen Stand angekommen, dessen, was wir alles in Vorbereitung tun müssen. Ein wesentlicher Fakt, den wir noch nie hatten, ist, dass wir unsere Meldeliste geschlossen haben, 4 Wochen vor dem Wettkampf. Wir können keinen mehr annehmen und wir kriegen täglich noch Meldungen aus der ganzen Welt. Und Anfragen können wir bei euch starten.
Ist alles voll. Ein gutes Zeichen für euch als Leichtathletikzentrum oder LAC. Weckt natürlich Begehrlichkeiten und macht es Sinn, so eine Veranstaltung vielleicht auf zwei Abende auszudehnen oder auf zwei Tage auszubauen? Das gab am Wochenende, am Freitag und am Samstag zum Beispiel.
Das ist die Überlegung, die wir jetzt im Ergebnis dieser Situation angestellt haben. Es könnte sein, dass wir im nächsten Jahr zum Beispiel sagen, wir machen das am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr den Mittelstreckentag, weil Läufer Meldungen haben wir, wie gesagt, ohne Ende, weil wir diesen Laufruf haben und dann mit einer kurzen 3-4-stündigen Pause dann ab 18 Uhr das eigentliche Meeting mit den absoluten Topathleten. Das wäre eine Überlegung, die wir gerade anstellen, ja.
In den letzten Jahren, da war die Veranstaltung immer gut besucht, meistens sogar ausverkauft. Wie sieht es 2026 aus?
So wie das in den letzten Jahren auch war, 3-4 Wochen vorher sind noch ein paar Plätze da, insbesondere am Block E hinten am Stabhochsprung.
Was das sehr interessant werden
kann. Was ja eigentlich das Interessante ist, weil man sieht nicht alle Tage Leute über 5 bis 6 Meter fliegen. Das ist aus der Perspektive schon ein Erlebnis und wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt gönnen.
Und wenn es voll ist, sind es dann so knapp 2000 Besucher?
Nein, wir passen nicht rein, etwa 1300 Besucher passen rein. Dann haben wir natürlich noch die Athleten, die Trainer und Übungs so dass in der Halle ungefähr 1500, 1600 Leute sich
aufhalten. Ich kenne es vom Fußball, vor Jahren war ein Hallenturnier, da war noch eine Zusatztribüne irgendwo aufgebaut, geht aber jetzt nicht, weil die Laufbahn ja vom Prinzip genutzt werden muss ringsherum.
Wir haben eine kleine, ganz kleine Zusatztribüne mit 2 Etagen sozusagen, die wir immer wieder für diesen Wettkampf aufbauen. Beim ersten Indoor hatten wir auch schon Zusatztribünen. Damit kämpfen wir auch, aber das schränkt auch die Möglichkeiten ein. Ich brauche auch ein bisschen Platz zum Aufwärmen für die Athleten. Insofern ist das, wie wir es im Moment haben, klein, aber fein.
So, der Örsmann hat auch noch eine Frage. Er ist schon ganz hippelig vor Leichtathletik. Er ist also eigentlich hier Radfahrer, aber im Weitsprung auch geübt. Ja?
Also, was ich damals in meinen jungen Jahren sehr gut konnte, war Langstreckenlauf. Bei den 100 Metern, naja, da war ich unter ferner Liefen. Aber so richtig schön 10 Kilometer. Da war ich gar nicht mal schlecht. Ja. So, aber was nochmal interessant ist, wenn jetzt da draußen von den Leuten irgendwie jemand meint, naja, ich selber oder auch meine Familie, Leichtathletik, scharfe Sache, wie können sie sich denn informieren oder aber beim Verein melden?
Um Leichtathletik zu treiben, um sowas zu tun. Also vom Grundsatz her laufen. Dazu muss ich nicht im Verein Mitglied sein. Das ist natürlich auf der anderen Seite wiederum auch gut, weil es gibt ja auch Lauftreffs. Es gibt Vereine, die sich speziell auf den Bereich, ich nenne es jetzt mal Seniorenbereich, also ab AK 35 konzentrieren, wo die dann auch gemeinsam zu vielen, vielen Volkssportläufen fahren und dort gemeinsam starten. Das sind so Dinge, über die wir bei uns nicht reden, weil wir uns auf die Stadionwettkämpfe konzentrieren. Beim Indoor haben wir aber trotzdem auch eine Langstrecke dabei dieses Jahr, die 3000 Meter. Da wird versucht, durch Robin Müller einen auch Uraltrekord zu brechen, nämlich einen Thüringer Landesrekord, gehalten von Siegfried Herrmann.
Das ist doch Jahrzehnte her. Ne?
Und der soll endlich mal fallen und deswegen wird diese Langstrecke.
In den 60er,
war 60, das? In den 60er Jahren.
Ja, ja.
Also der soll also versucht werden,
man will versuchen, den zu knacken.
Das heißt also, wenn jetzt von den Leuten da draußen jemand meint, ja, Hallenleichtathletik, das ist mein Ding, können die einfach bei Ihnen mal anrufen und dann wird da mal geschaut, ob das überhaupt geht für die Leute.
Ich denke mal, also wir reden jetzt nicht vom Indoor, wir reden vom Training.
Vom Training, ja.
Da ist das, wie ich es gesagt habe, bitte in der Geschäftsstelle melden und da finden wir auch den einen oder anderen Weg. Wir haben auch die einen oder anderen Senioren bei uns, die Wettkämpfe mitmachen. Ja, das ist also schon unser Ziel, unser Anspruch.
Tja, und wenn jetzt die Indoor-Saison vorbei ist, geht es dann wieder ins Freie. Denkt man in Erfurt oder auch vom LAC oder vom Erfurter Leichtathletikzentrum mal auch wieder darüber nach, mal wieder eine hochkarätische Outdoor-Veranstaltung wie die deutsche Meisterschaft, ich will ja nicht sagen Europameisterschaft, haben wir zu kleine Stadion, aber darüber nach eine deutsche Meisterschaft wieder hierher zu holen, nicht nur vielleicht in Ulm oder in Braunschweig, dass sowas stattfindet, weil wir sind eigentlich als Sportstadt prädestiniert für so eine Veranstaltung.
Unbedingt. Wir haben 2017 die letzte deutsche Meisterschaft da gehabt und es wird also allerhöchste Zeit, das wieder zu tun. Ich weiß, dass es hier Überlegungen gibt im Bereich Oberbürgermeister. Er war im letzten Jahr in Dresden bei den Finals, hat sich das angeschaut und wir haben auch schon darüber gesprochen und ich weiß, dass es schon Kontakte gab zum Organisator der Finals, ob es jetzt schon über genaue Jahreszahlen geredet wurde, weiß ich nicht, aber es ist in Arbeit und ich bin da sehr optimistisch.
Tja, dann drücken wir die Daumen jetzt erstmal für eine erfolgreiche Erfurt Indoor-Veranstaltung am Freitag, dem 13. Los geht's um, ich glaube 17 Uhr oder so.
Ja, es ist 18 Uhr das Hauptprogramm, Uhr, ja. 15 Uhr das Vorprogramm.
Tja, vielen Dank für das Gespräch, Thomas Genzel.
Ich danke dafür, dass ich da sein durfte.
Auch von meiner Seite danke, Herr Genzel. So, jetzt gibt es nochmal Musik, aber ich würde an der Stelle jetzt mal noch nichts sagen. Das machen wir denn hinterher, weil dann nämlich noch ein Veranstaltungshinweis bei dieser ganzen Sache mit dabei ist.
Und weiß und sehr verletzlich krumm unser Hinterleib. Leben wir im Humus und täglich zum Zeitvertreib. Denken wir permanent an ein Insekt, das ihr kennt. Und dass der Sammler schlicht und einfach mal gefernennt.
gegen Bäcker ein. Welche Blätter im Karton, die Luftlöcher viel zu klein. Die meisten liegen auf dem Rücken und gehen langsam ein. An Maikäfer auf den Hof, den Hühnern hin zum Fraß. An Maikäferaas hat kein Sammler Spaß. Man wirft uns auf den Hof, den Hühnern hin zum Fraß.
So, Frank, hast du jetzt irgendwie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?
Nein, ich hab nur was von Maikäfer gehört und da bin ich bei den Zöllnern gewesen gedanklich, aber das mag jetzt völlig falsch sein.
Also halbwegs richtig okay. Ist es ja schon, das ist einfach gesagt DDR-Mucke.
Im weitesten Sinne, ne?
Ja, und zwar in dem Fall von der Band Engerling.
Ach, Engerling, die haben auch dies Jahr irgend so ein Jubiläum, wahrscheinlich so. Gefühlte 100 Jahre Engerling, aber nein, ganz so lange spielen sie noch nicht zusammen.
Irgendwann im vierten Quartal 2025, da hatte die Band tatsächlich ihr 50-jähriges Jubiläum, denn die haben sich irgendwie 1975 da, ich sage es einfach mal im Bereich Berlin, glaube ich, gegründet.
Als reine Bluesband damals, ne?
Bluesrockband, ja. Steht zumindest im Internetlexikon des Vertrauens. Naja, und weshalb haben wir jetzt hier Engerling gespielt? Es hat jetzt gerade geklingelt, jetzt müsstest du mal rausgehen.
Jetzt müsste ich rausgehen, nur ist hier keiner mehr da in dem Laden.
Also muss ich jetzt mal alleine weiter moderieren. Engerling, ja, warum sind die hier? Es gibt am 6. Februar 2026 im Haus der Sozialen Dienste ein Konzert von Engerling. Und zwar im Grunde genommen ein 50-Jahre-Konzert. Das Ganze geht 19 Uhr los. Und wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe, ja, da wäre dann 20 Uhr der Konzertbeginn. So, jetzt ist gerade wieder jemand gekommen und Frank macht die Tür wieder zu und setzt sich das Headset auf. Das ist Live-Sendung.
Ja, ein ständiges Kommen und Gehen. Also die werktätige Bevölkerung, die am Freitag noch Sonderschichten macht, ist gar nicht mehr hier, aber man muss ab und zu mal die Tür aufmachen, weil der ein oder andere doch mal was hat liegen lassen oder was holen muss hier, aber dafür sind wir ja da.
Also 6. Februar 2026, Konzert von Engerling hier in Erfurt. Und weil wir an diesem Tag auch Sendung haben, habe ich kurzerhand mal den Manager der Band Engerling angerufen.
Ist das Freitag der 6.?
Ja.
Okay.
Und der Manager der Band, Gerd Leiser, kommt tatsächlich dann zu uns ins Studio und wir werden mal richtig schön ausführlich über 50 Jahre Engerling sprechen.
Das heißt, ich muss dann meine Jesuslatschen anziehen, mir ein Fleischerhemd drüber ziehen und einen auf Bluser machen oder
ja.
Mein Hirschbeutel umhängen, ja?
Ja, jedenfalls, Herr Leiser kennt die Band seit 1975 und ist seit 1978 Manager, kann also viel, 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 viel erzählen.
Und sie spielen an dem Abend, hat sie schon erwähnt?
Ja, im HSD.
Im Haus der Sozialen Dienste, die meisten sagen Gewerkschaftshaus, klingt besser, ne?
Ich mach's lieber lang.
Haus der Sozialen Dienste.
Jedenfalls könnte das eine sehr informative Sache werden in Sachen, ich sage es einfach mal, DDR-Blues-Rock-Szene.
Gibt es auch eine Vorband hier? Gibt es nicht, ne? Hast du nichts,
da habe ich jetzt auf die Schnelle nichts finden können.
Aber da trifft man Jürgen Kehrt als Beispiel.
Ja, weil ja, genau. Der Jürgen ja auch mit zu dieser Szene gehört. Ne? Und dann habe ich noch eine Band, war es, aber da fällt mir der Name jetzt nicht ein. Aber laut Lexikon des Vertrauens waren das so 4 oder 5 Bands seiner Zeit, die so diese Musikszene da bestimmt haben.
Tja, was gab es in Erfurt noch? Klappstuhl damals, die haben auch Blues gemacht und ich weiß gar nicht. Also ist eine Weile her.
Das könnte jedenfalls spannend werden. So, ich würde euch jetzt ganz gerne nochmal ein SOS spielen. Der Frank schaut mich jetzt wieder.
SOS, schau gerade auf die Uhr, weil SOS bald ist für uns hier leider Feierabend für heute. Ne?
Und der Frank schaut mal wieder auf den Monitor, halte ich mal die Hand davor. Lieber nicht. Aber das ist in jedem Fall ein bekannter Titel.
Das Spiel, dass ich hier die Titel erraten muss, aber egal.
Ja, da brauchst du nichts zu raten, das weißt du so.
Das weiß ich so.
Deshalb spiele ich das Teil jetzt aber auch mal ab. So, jetzt muss ich mal fragen, Frank, wer war das
im Original? Das haben wir mal gesagt, im Original war das ABBA mit SOS von ihrem Album Take a Chance von 75.
1975 veröffentlicht. Es hat er jetzt auch nur gewusst, weil er das abgelesen hat. So.
Während ich mich hier mit der Broschüre der Erfurt Indoor beschäftigt habe, ja, habe ich mal kurz auf das Display des Rechners geschaut.
Nein, er hat auf den Zettel geschaut.
Auf den Zettel geschaut, egal.
So, aber ihr habt ja gemerkt, das war nicht ABBA, sondern eine Band namens Amberian Down, und die haben da eine Covergeschichte rausgebracht. Das ist so ein Tribute-Album an ABBA. Wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, sind da nur solche Coverversionen drauf. Aber ich finde die ganz gelungen, weil ABBA in dem Fall mal, naja, einfach...
Passt ja auch hier bei A bis Z, ABBA bis Zappa, ne?
Jawohl, in symphonischen Metal... Gewand reingepackt worden ist. Klingt eigentlich immer ganz gut. Vor allem die Leute können alle noch musizieren. Die können sich richtig schön austoben. Keine schlechte Sache.
Was mir heute gefällt in der Sendung war so ein, wie das letzte Mal, so ein harter Techno-Titel. Ne? Den hattest du das letzte Mal. Bum, 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 bum. Kam heute nicht. Weiß gar nicht warum.
Das heißt, du magst sowas?
Ja, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Da hörst du heute, wann kommt der Knaller? Und jetzt gucke ich auf die Uhr, in 4 Minuten müssen wir nach Hause gehen.
Na gut.
Und ich habe diesen Techno-Bums auch heute leider nicht gehört.
Dann
du hast eine neue Liebe entdeckt vor 2 Wochen.
Aber dann weiß ich Bescheid, dass du solche Technik-Bumser gerne hörst.
Technik-Bumser.
Technik.
Technik-Bumser, egal.
Muss so, ich mal
jetzt
Bescheid
kannst du
wissen.
Uns sagen.
Ja, Moment noch, liebe Leute. Nachwählmöglichkeit, Internetpräsenz, Menüpunkt Programm. Auf der linken Seite Programmtabelle, Freitag 15 Uhr für diese Ausgabe jeweils. Ausgabe A bis Z. So, am 27. Januar 2026, 15 Uhr, könnt ihr das Musikmagazin Rock Metal hören. Hier ist der Inhalt momentan wieder offen. Entweder gibt es ein Musikgespräch, ich stelle euch eine Musikerin vor, oder aber es wird am Ende doch eine Musikmischung. Das kann ich erst ab, naja, dem nächsten
Tag. Erst eine Stunde vorher, sage ich, weiß.
Festlegen. Nee, ein bisschen mehr Vorbereitung habe ich. So.
Okay.
Und es gibt in dem Fall auch einige Titel Metal aus Thüringen. Denn die bekannte Band GWO hat ein neues Werk rausgebracht und da findet sich ein Titel Mama Metal und das ist wunderbar.
Mama Metal. Und die sind auf Tour. Ich glaube, die sind dieses Jahr auch noch in Erfurt zu Gast. Ist noch ein paar Tage hin noch.
Jedenfalls ist dieser Titel eine wunderbare Einleitung für, naja, die Geschichte. Nächste Sendung A bis Z am 6. Februar 2026, 15 Uhr Inhalt. Wie schon angekündigt, die Band Engerling mit dem Manager, dann Olympische Winterspiele mit Vorstellung der Sportlerinnen und Sportler aus Thüringen, dann, naja, Stadtrat aktuell, sage ich jetzt einfach mal.
Handball haben wir auch noch.
Jawohl, Handball. Und wenn ich es schaffe mit dem Heraussuchen, natürlich wieder allgemeine Informationen. Damit besten Dank an Frank für die Vorbereitung und die Moderation.
Ja, gerne geschehen und danke auch an unsere Studiogäste, falls uns noch
hören.
War ein sehr interessanter Nachmittag heute.
So, und besten Dank an euch für das Zuhören. Aus, Punkt, Schluss. Tschüss sagen.
Frank und?
Erstmann from the Underground.
Tschüss.
Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten Fortsetzung folgt. Dann kam die Verbeugung, wir sind noch ganz berauscht. Vielen Dank für deine Zeit, wir waren sowas von bereit. Du hast geschrien, geweint, gelacht und hast mit uns so viel gedacht. Du nahmst vieles von den Lippen, trägst es heim im Korb aus Lippen. Wenn du aufbrichst, dann kommt raus, du warst hier schon fast zu Haus. Wir waren uns so sehr verfallen. Singen wir ein letztes Mal. Ihr seid erschienen und vor allem Dingen so phänomenal.